Es freut mich, dass wir unser Studium über den großen Kampf, über diese Auseinandersetzung zwischen Gut und Böse, die in unserem Herzen stattfindet, fortsetzen können. Ich möchte heute beginnen, da wir das Thema haben von den Lehren Jesu und wie er versucht hat zu verdeutlichen, diesen Kampf. Einen Text lesen aus Johannes Kapitel 12, Vers 24. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, so bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, so bringt es viel Frucht. Wer sein Leben liebt, der wird es verlieren. Und wer sein Leben in dieser Welt hasset, der wird es zum ewigen Leben bewahren. Und dann Vers 32. Und ich, wenn ich erhöht bin von der Erde, dann werde ich alle zu mir ziehen. Das sagt er, um anzudeuten, durch welchen Tod er sterben würde. In den Lehren Jesu, in dem, was er auf die Erde kam zu verkündigen, hat er nichts anderes dargestellt als das, was er in seinem Leben selbst tut. Die Lehren Jesu und sein Leben sind ein Spiegel eines des anderen. Deshalb ist es mir wichtig, dass wir verstehen, was Jesus lehrte. Das war das, was er erlebte. Das, was stattfinden musste, um die Erlösung bringen zu können. Und wir haben gesehen, er kam vom Himmel und er hatte eine ständige Beziehung zum Vater. Er kam aber, um etwas zu töten, etwas abzusterben, um Frucht bringen zu können. Er kam nicht, um einfach irgendetwas zu erledigen, sondern er kam, um das Böse, dieses Ich bin Gott, zu kreuzigen, es aufs Kreuz zu nageln. Er kam, um in seinem Leben die sündige Natur, das Fett, wie es dargestellt wird im biblischen Tieropfer, von sich zu entfernen, es wegzutun. Und dieses Fett hat er überwunden. Er hat es letztendlich ans Kreuz genagelt, weil nur durch die Kreuzigung dieses Ichs gibt es eine Erlösung. Nur dadurch können wir heute zu ihm gezogen werden. Nur dadurch bringt er viel Frucht. Er ist gekommen, um Frucht zu bringen, aber er musste diesen Grundsatz der Lüge, das falsche Verständnis des Menschen über sich selbst, das musste offenbart werden und peinlichst ans Kreuz genagelt werden, sodass der Zorn Gottes dieses Teil zerstört, dass es wegkommt, dass es nicht mehr da ist. Der Tod Christi hat eine enorme Bedeutung, wenn wir verstehen, um was es geht. Es geht darum, dass eine Möglichkeit, uns mit dem Vater endgültig zu verbinden, nicht möglich ist gewesen wäre, wenn das nicht endgültig entfernt worden wäre aus seinem Leben. Er hat es überwunden bis zum Kreuz und am Kreuz tötet er es ab und er aufersteht in einem neuen Wesen als eine neue Kreatur. Warum musste dann auch der Leib sterben? Ich denke, das ist eine Frage, die uns vielleicht manchmal beschäftigen kann. Und mich hat es neulich beschäftigt, weil ich mich gefragt habe, warum wurde der Leib Jesu oder sollte der Leib Jesu keine Verwesung sehen? Die Sünde liegt nicht im Leib des Menschen. Der Leib ist nur durch die Sünde mit betroffen und wird durch die Sünde zerstört. Aber da Leben nur mit Leib und Geist zusammengeht, damit das Böse im Menschen ersterben kann, musste Christus sein ganzes Leben geben. Und es musste der Tod eintreten, aber er erstand. Zwar mit dem alten Leib, aber verherrlicht. Man könnte sagen, es war ein anderer Leib, dennoch trägt er dieselben Merkmale, dennoch trägt er die Wundmale, die er im Leib getragen hat, noch bevor er starb. So, das Leben, der Tod des eigenen Ichs, ist nur möglich, wenn der ganze Mensch stirbt. Aber der Leib ist nicht das Problem, sondern die Not, die im Geist herrscht. So hat Christus, als er starb, seinen Geist in Gottes Hand gegeben. Das Werk war vollendet. Die sündige Natur war überwunden. Mit all ihrer Hässlichkeit wurde sie ans Kreuz genagelt. Und ich würde sagen, der Zorn Gottes hat sie weggemacht. Er starb nicht unter diesem Zorn Gottes, weil er nie gesündigt hat. Aber der Zorn Gottes hat das, was sündig ist, dort die Wurzel der Sünde am Kreuze im Menschen weggetan. Das ist das Opfer, das gebracht wird, wo Gott mit der herabschaute auf das Opfer des Abels, verzehrte er es. Er verzehrte es, weil die Sünde und der Sünder weg waren. So Christus erstand in einem neuen Wesen. Er hatte, man könnte sagen, aus dem Alten etwas Neues geschafft. Genauso wie im Weizenkorn. Das Bild ist eines Erstaunliches in der Natur, dass er zwar erstirbt, aber er stirbt nicht, um tot zu sein, sondern er stirbt, um Frucht zu bringen. Deshalb werden auch die Menschen oder diejenigen, die mit ihm auferwacht worden sind, sind auferwacht in verherrlichtem Leibe. Man konnte sie sehen und erkennen. Sie hatten also dieselbe Aussehen. Dennoch war ihr Wesen jetzt ein neues. Sie hatten nie mehr eine Not mit der Sünde zu kämpfen. Sie waren genauso wie Christus in einem verherrlichten Leibe. Eine neue Kreatur, und Jesus hat sie nach 40 Tagen, als er zum Himmel gefahren ist, mitgenommen als die im Bild veranschaulichte Erstlingsfrucht. Jesus starb und er tötete die Wurzel des Bösen am Kreuz, damit wir heute das auch aus uns entfernen können oder dass es heute durch seine Gnade, durch seine Kraft auch aus unserem Leben entfernt werden kann. So schauen wir uns ein wenig an, wie passiert das in unserem Leben. Und ich möchte hier die Bibeltexte nehmen, die wir im ersten Abschnitt haben, in Matthäus Kapitel 11, von Vers 28. Und dort sagt Jesus: Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. So, Jesus ruft uns zu sich. Er möchte, dass wir befreit werden von der Last. Aber was ist denn unsere Last? Und wie werden wir befreit von der Last? Lasst uns deshalb erstmal das Leben Jesu betrachten. Wie erklärt er und sagt, lernet von mir. Das heißt, Jesus hat in seinem Leben die Demut und die Sanftmut und den Gehorsam gelernt. Er musste durch viele Anfechtungen durch und er erzeigte sich in allen Anfechtungen als demütig und sanftmütig. Nie hat er irgendeine unkontrollierte Aussage getan. Nie hat er aus dem Impuls gehandelt. Immer war er überlegt und war in einer Haltung des Friedens und der Ruhe. Wie kann er uns das geben? Wie ist das möglich, dass auch wir mühselig und beladene, wir, die wir mit Lasten herumlaufen und uns unseren Körper kaputt machen, wie können wir hier gesunden, wie können wir hier frei werden? Und ich möchte das veranschaulichen in der Art und Weise, wie Jesus es in seinem Leben getan hat, ist es auch in unserem Leben die Not und das Problem. So dass wir wissen, wie wir es verändern können. So lasst uns zuerst die Not sehen. Warum ist jemand in der sündigen Natur mühselig und beladen? Was macht die sündige Natur mit uns, dass wir alle mit Sorgen und mit großen Paketen herumrennen und uns abplagen und nicht nur als Nichtchristen sind die Menschen geplagt, sondern ich sehe auch die Christen als geplagte, zermürbte, traurig einherschauende Menschen. Warum? Wenn Jesus uns doch einlädt und sagt, kommt her zu mir, ich will euch erquicken. Ich schenke euch Ruhe für eure Seelen. Lernt von mir, nehmt auch euch mein Joch und lernt von mir und es wird gut werden um euch. Denn meine Last ist sanft oder mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. So dass euer Gesicht, euer Körper aufgehellt werden kann, weil ihr nicht mehr so schwer traget an euren Lasten. So, was macht uns so beladen? Und was uns so beladen macht, ist eine Kombination einer guten Absicht, eines guten Wunsches, ja sogar die Befriedigung eines Bedürfnisses. Es ist uns die Befriedigung eines Bedürfnisses. Und dennoch tun wir etwas dann in der Handlung, die uns zerstört, die uns beladen macht, die uns verzagt macht, die uns sagt, wie soll ich das jetzt überwinden? Was ist es, was uns so plagt? Und uns so betrügt mit dem Guten. Ein Beispiel, wir lernen ja aus Beispielen. Warum ist eine Mutter geplagt, die gläubig ist, wenn ihr Sohn drogenabhängig ist? Warum schaut sie mürbe einher? Warum schaut sie traurig einher? Was macht sie denn so? Macht es die Liebe so? Ist es das Joch Christi, das uns in eine unmögliche Situation hineinbringt? Oder ist es der Irrtum unseres Geistes? Wie kommen wir dazu, zu verstehen, dass auch als Mutter mit einem Sohn, der drogensüchtig ist, oder einer Tochter, was auch immer es ist, dass sie dennoch strahlen und leuchten kann? Was macht den Unterschied zwischen einem Menschen, der vor Christus steht, also bevor er am Kreuze kommt, und einem, der nach dem Kreuz mit Gott geht, mit Christus geht? Was macht uns so müde und beladen? Und wieso haben wir es nicht erkannt, dass die Christen frei sind davon? Jesus hat doch diesen Ruf schon lange gegeben. Schon lange sind wir eingeladen, in seine Ruhe einzukehren. Was hält uns ab? Was uns abhält, ist der Irrtum in unserem Geist. Und was ist der Irrtum? Ich habe es letztens versucht, hier in diesem Blatt zu erklären, wie der Irrtum die Wahrheit verdeckt, wie in unserem Herzen wir die Wahrheit nicht sehen, nur den Irrtum. Und dadurch machen wir uns kaputt. Dadurch zerstören wir uns. Die Mutter sieht die Not des Kindes. Sie erkennt, dass das, was mit dem Kind passiert, falsch ist. Ich meine jetzt das erwachsene Kind, aber auch wenn es jünger wäre. Wir sehen, dass da etwas ist, was nicht gut ist. Wir haben ein Bedürfnis der Hilfe, dass wir nicht gleichgültig vorbeigehen können an der Not dieses Kindes. Aber was macht uns beladen? Was macht uns betrübt? Wie konnte Jesus über das Leben gehen? Wie konnte er in dieser Welt existieren? Wisst ihr, er konnte nur überwinden, weil er diese Natur nie genutzt hat. Sie hätte ihn sonst, genauso wie uns, zerstört. Weil wir sehen nicht das Problem, das wir haben, wenn wir mühselig und beladen sind. Wir denken nämlich, wir sind im Recht, wir wollen doch nicht gleichgültig sein, aber wir sehen nicht, wo das Problem liegt, dass wir nicht trotz des schwierigen Umstandes eine Hoffnung haben, einen Glauben haben, wissen, wir werden siegen und nicht versagen. Was macht uns so? Und sicherlich ist es letztendlich unser Unglaube. Aber der entsteht dadurch, dass wir die Wahrheit nicht sehen. Und was uns zermürbt und zerplagt, ist, dass wir das Gute mit Macht und Zwang, mit Gewalt durchsetzen wollen. Das ist die Ursache jeder Plage, jeder Last, die der Mensch trägt. Ja, was wir sehen, ist richtig. Wir mögen Recht haben im Kampf, wenn wir irgendwo in einer Auseinandersetzung sind. Wir mögen theoretisch Recht haben. Wir mögen auch die richtige Absicht haben. Aber was uns kaputt macht, was uns eine Last tragen lässt, die dann den Körper kaputt macht, ist die Gewaltanwendung. Ich muss das Gute mit Macht erzwingen. Eine Mutter und auch ein Vater und jeder, der auf dieser Welt geboren ist, würde ohne mit den Augen zu zwinkern sein erwachsenes Kind, seinen Partner, seine Mutter, wen auch immer, mit Gewalt verändern, wenn er es könnte? Ist das nicht schlimm? Unsere große Not entsteht aus unserer Gewalttätigkeit. Prüft euch mal selbst und seht. Die Last würde wegfallen, würden wir nicht mehr mit aller Macht das Gute anderen erzwingen wollen. Die Ursache der mühseligen und beladenen ist, dass sie durch das Bild des Irrtums sagen, ich muss das Gute erzwingen. Ich kann nicht mehr schlafen, weil das ist nicht in Ordnung. Ich kann nicht mehr ruhen, mein Geist schwirrt herum, er ist mühselig und beladen. Warum? Weil in meinem Herzen eine Gewalttätigkeit herrscht. Ich würde jedem das Richtige, wie soll ich sagen, das Richtige aufzwingen. Ich würde es ihm, weil ich habe ja recht, ich würde es ihm aufzwingen. Die einzige Lösung ist, wenn wir zu Christus kommen. Aber was macht er? Er sagt, lernet von mir. Wie hat Jesus die Demut und die Sanftmut gelernt? Indem er sein Ich kreuzigte, indem er nie diesem Irrtum eine Chance gegeben hat. Und wir kommen weg von diesem Irrtum, indem wir neu geboren werden, indem wir in eine Beziehung mit Gott kommen und wir anfangen, die Wahrheit zu erkennen. Das ist der Beginn der Neugeburt. Das ist der Beginn des neuen Lebens. Ist das etwas in uns zerreißt, zerbricht. Die Lüge muss wegkommen. Ich muss erkennen, wenn ich nicht demütig und sanftmütig bin. Das heißt, Demut und Sanftmut ist dadurch geprägt, dass sie gewaltlos ist. Wie viel Demütige habt ihr mit Gewalt gesehen? Wie viel Sanftmütige habt ihr gesehen, dass sie sagen, wir müssen jetzt handeln? Wir müssen jetzt das Ganze durchsetzen. Dass wir Dinge tun müssen, ist ohne Frage. Dass wir Dinge und Missstände in unserem Leben zurechtrücken müssen, ist nicht etwas, was nicht gemacht werden muss. Jesus kam ja auch, um diese zurechtzurücken. Es ist nur die Frage, kann man aus dem Stolz und Egoismus mit Gewalt das Gute erzwingen? Wir alle sind in diesem Glauben. Wir alle sind in diesem Glauben, weil wir mit diesem Irrtum auf die Welt kommen. Wir denken tatsächlich, das Böse könnte mit Gewalt aus dem anderen entfernt werden. Nein. Wenn Christus einen Erfolg hatte und hat, dann ist es gerade, weil er umgekehrt war zu dem, was wir sind. Er war gewaltfrei. Er war derjenige, der in seinem Leben und in seinen Lehren die Dinge des Richtens seinem Vater überlassen hat. Er hat die Not gesehen, glaubt ihr nicht? Glaubt ihr, Jesus hat nicht gelitten, dass er 3,5 Jahre mit Judas arbeitete und ohne Erfolg war? Glaubt ihr, Jesus hat nicht gelitten, als Petrus und die anderen sich stritten, wer soll der Größte sein? Glaubt ihr, er hat nicht gelitten, als er vor dem Grab des Lazarus steht und er sieht die Menschenmenge, wie sie heult und weint und verzagt ist? Und er weiß, er ist die Auferstehung und das Leben. Er ist da, um zu helfen. Und man sieht ihn nicht. Man erkennt nicht ihn, wer er ist und warum er gekommen ist. Glaubt ihr, das war leicht für unseren Heiland? Nein. Und wieso hat es ihn dennoch nicht kaputt gemacht? Wieso hat er Ausdruck geben können seines Leides durch Tränen, ohne gewalttätig in seinem Herzen zu werden? Ohne die Ruhe zu verlieren, ohne zu sagen, ich werde euch jetzt zeigen, was das ist. Jesus war nicht gleichgültig für die Dinge, die um ihn passierten. Er war hochempfindlich, wie auch jeder Christ, der mit Gott wandelt. Er wird die Missstände auf den ersten Blick sehen. Aber da er sanftmütig und demütig ist, wird er die Missstände nicht angehen mit Gewalt, und damit ist seine Last eine leichte. Weil er muss nicht den Zustand jetzt verändern. Er kann überlegen, wie das Ganze verändert werden kann. Und er weiß, mit Zwang und Gewalt kommt niemand in den Himmel. Wir werden unsere Kinder nicht hineinzwingen können. Wir werden unsere Ehemänner und Ehefrauen nicht hineinzwingen können in den Himmel. Wir werden sie nur durch unser Vorbild einladend hinein lieben können. In dieser Art der Demut und der Sanftmut. Nur so wird der große Kampf gewonnen, die Beherrschung unser selbst. Weil ihr wisst ja noch, der große Kampf, entweder ich muss andere beherrschen oder ich beherrsche mich selbst. Und wann werde ich am meisten gereizt, mich zu beherrschen? Doch dann, wenn es ums Gute geht, wenn mein Kind sich zerstört, kann ich dazugucken und kann es ertragen und kann sagen, ich weiß, es gibt einen Weg daraus und ich werde den guten Weg gehen und nicht den, der das Kind noch mehr in die Not hineinschiebt. Ich werde den Weg Jesu gehen, der Sanftmut und der Demut. Ich werde die Last nicht auf mich nehmen, die Verantwortung nicht auf mich nehmen für mein Kind, sondern ich werde durch Gottes Güte und Gnade mein Ich kreuzigen und durch Sanftmut und Demut mein Kind gewinnen. Das mag Zeit kosten, aber es wird Erfolg bringen, in den meisten Fällen. Während die andere Methode des Zwanges niemanden erlösen kann, derjenige, der sie ausübt, bleibt im Tod und bleibt in seinem Irrtum, und den, an dem sie ausgeübt wird, der wird noch mehr gedrängt, sich dem zu widersetzen, weil es ein entgegengesetzt ist seinem Bedürfnis, und dadurch wird er noch mehr in seine Sucht und in seine Not hineingedrängt. Deshalb ist die Einladung Jesu eine phänomenale Einladung. Sie würde und sie löst alle Lasten unseres Herzens, weil die Last unseres Herzens ist, dass wir das Gute mit Gewalt bezwingen wollen. Prüft es. Schaut nach. Prüft euer eigenes Leben und seht, wenn nicht jede Last eine Sache ist, die du unbedingt willst, aber nicht kannst. Und nicht, weil du es nicht kannst über dich, sondern weil du es nicht kannst über andere. Deine Last ist, dass du andere verändern willst. Deine Last ist, dass du über andere bestimmen willst. Das sind die mühseligen und beladenen. Es sind nicht die, die das Böse frei hinaus tun. Nein, nein. Es sind die, die aufgrund ihres Irrtums das Gute mit Gewalt wollen. Und wo finden wir sie? Wo ist ihr großer Haufen? Doch in der Gemeinde, oder nicht? Ich habe mich gefragt, was macht die Blindheit für Laodicea aus? Warum ist Laodicea blind? Wisst ihr, warum Laodicea blind ist? Das ist, was ich so zur Zeit nachdenke. Laodicea ist blind, weil es das Gute will, ein Bedürfnis befriedigen will, aber es mit Gewalt tut. Es sieht nicht, dass das das Problem ist. Wir haben nicht erkannt in unserem Glaubensleben als gläubige Menschen, dass die Ursünde die Herrschaft ist. Wir haben nicht erkannt, dass das das Problem ist, das weg muss aus unserem Leben. Und es ist nicht weg mit der Neugeburt. Mit der Neugeburt fängt der Prozess der Kreuzigung. Der Prozess erst an. Jesus sagt, jeder, der mir nachfolgen will, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Was bedeutet das Nachfolgen? So zu bleiben wie ein Baby? Oder bedeutet das Nachfolgen, hier, da ist die nächste Sache, die weg muss aus meinem Leben. Da ist das nächste, was entfernt werden muss, damit ich nicht mehr diese Last der Gewalt und der Macht ausübe. Wisst ihr, wir tun diese Dinge in fast allen Bereichen unseres Lebens. Da werden wir geprüft. Und am allermeisten wirst du geprüft, Gewalt auszuüben, wenn du ungerecht behandelt wirst. Wenn man dir etwas verspricht und dann doch nicht erfüllt, dann wirst du geprüft. Wenn du abgelehnt wirst, wenn dich die Lieben deines Lebens, deine Familie sagt, na, mit dir wollen wir nichts zu tun haben. Oder wenn, ich sage jetzt, meine Kollegen desselben Glaubens mir sagen, na ja, du, das, was du sagst, das können, das ist nicht wichtig. Dann werde ich geprüft, ob ich demütig oder sanftmütig bin. Dann kommt hervor, bin ich in einer Last, will ich mit Gewalt etwas durchbringen oder kann ich es geschehen lassen und sagen, Herr, hab Erbarmen mit uns allen. Jesus, sagt die Schrift, hat Gehorsam gelernt in der Anfechtung, unter dem Leiden. Deshalb hat er nie seinen Körper kaputt gemacht, weil er nie eine Last trug, der Gewalt über andere. Nie. Und in dem, was er litt, hat er bewiesen, dass sein Ich, dass nichts Böses aus ihm herausgekommen ist. Nichts Böses in ihm ist, weil er war verbunden mit dem Vater und die Liebe des Vaters hat es nicht erlaubt. Ich meine, die Liebe des Vaters erlaubt nicht die Gewalt. Wer sie hat, der wird nicht bestimmen wollen, weil im Himmel, in der Herrschaft Gottes, gibt es keine Gewalttätigkeit. Niemand wird bestimmt. Jeder tut das, wozu er gerufen ist, freiwillig, weil er es will und mag. Weil es genau seinem Bedürfnis zugeschnitten ist. Laodicea ist blind. Der rechtgläubige, sage ich mal, Adventist ist mehr gefährdet wie der weniger rechtgläubige, weil er weiß ja, was richtig und was falsch ist, sozusagen, zumindest der Form nach, und er will das in der Gemeinde durchsetzen. Und damit trägt er eine Last. Damit trägt er eine Not mit sich herum, die er gar nicht weiß, dass es eine Not ist. Er kann nicht schlafen, er kriegt Kopfschmerzen, er bekommt einen Bandscheibenvorfall, was auch immer er bekommt. Aber er sieht ja nicht, dass er verkehrt ist. Er sieht nicht, dass er eine Last trägt, die nicht von Gott ist. Wo sind die Demütigen und die Sanftmütigen im Volke Gottes? Sind sie unter den, ich sage jetzt mal, Rechtsgläubigen zu finden? Sind sie unter den Links, das heißt man die mehr Liberalen zu finden? Wo sind sie zu finden? Ich meine, die ein bisschen auf die andere Seite gehen, im Liberalismus, hat man zumindest diesen Vorteil, dass man vordergründig zumindest weniger gewalttätig auftritt. Menschen, die nicht gläubig sind, die sich nach den Grundsätzen der Gewaltlosigkeit nehmen, soweit sie es können, das kann ja keiner, bis zu einem gewissen Grad kann es jeder. Ja? Jeder kann sanftmütig und demütig sein, wenn es nicht ein Grundsatz irgendwo widersprochen wird. Da wird der Konservative und der Liberale, da werden sie beide zornig. Aber so im Alltag hat es der leichter, der sagt, naja, wir respektieren den Willen des anderen. Wir haben keinen so großen Stress. Wisst ihr, in einem Heim, wo der Teenager nach Hause kommen kann und die Eltern sind zwar dagegen, wenn der Teenager mit seinem Freund kommt und im Zimmer miteinander schmust, aber sie werden es nicht, sie tun es nicht mit Gewalt weg. Sie sagen, na, das ist mehr oder weniger normal. Der Rechtgläubige kann das natürlich nicht zulassen. Der muss mit Gewalt das Ding beheben. Und er sieht nicht, dass er dadurch blinder ist, eine größere Sünde tut, wie das Rumschmusen der Kinder. Das ist das Grausame, das Jesus erlebte zu seiner Zeit. Dass die Juden in der Lage waren, für nichts jemanden zu töten. Aber sie selber haben Gewalt ausgeübt, wenn es nicht nach ihrem Vorstellung, nach ihren Doktrinen, nach ihrer Art ging. Das ist die Blindheit der damaligen Zeit, das ist die Blindheit von heute. Wir erkennen nicht, die Wurzel des Übels in unserem eigenen Ich ist die Herrsucht um des guten Willen über andere. Und ich werde das wiederholen und wiederholen, weil ich denke, wenn es je eine Erweckung geben sollte unter denen, die vorgeben, Gottes Volk zu sein, dann wird es sein eine Erweckung der Buße und der Bekehrung von der Gewaltlosigkeit, von der Gewalttätigkeit. Ist ein Aufhören, über den anderen bestimmen zu wollen, um des Guten. Das ist es, was wir brauchen. Das ist die Liebe Gottes. Das hat uns Jesus vorgelebt. Und das ist unser Kampf. Gehen wir ihn vorwärts? Wir haben in der Betrachtung noch ein anderes Beispiel, einen anderen Bibeltext über das erste Gleichnis, das Jesus erzählte von dem Mann, der ging aus, Samen zu säen. Wir kennen es alles, steht geschrieben in Matthäus 13. Und in dieses Gleichnis ist ein sehr gutes Gleichnis, weil es hat auf eine ganz einfache Art und Weise erklärt es Dinge, die wir verstehen können. Da ist der eine, der sät den guten Samen und er kommt hervor. Aber über Nacht kommt ein anderer und sät den anderen Samen und siehe da, da haben wir guten Samen und Unkraut. Was tun wir jetzt? Und Jesus sagt, lasst es miteinander wachsen. Heißt eine, wenn wir uns ein bisschen den Bibeltext anschauen, nicht gerade das, was wir so als sag jetzt mal, tun würden, oder? Wäre es das, was wir so sagen würden, naja, lass es noch ein bisschen wachsen, dass wir nicht zufällig, wenn wir die einen ausrupfen, auch die anderen ausrupfen. Steht hier Vers 29, Matthäus 13, er aber sagt, nein, damit ihr nicht gleichzeitig den Weizen mit ausreißt, wenn ihr das Unkraut ausjätet. Lasst beides miteinander wachsen bis zur Ernte. Und zur Zeit der Ernte will ich zu den Schnittern sagen, sammelt zuerst das Unkraut und bindet es in Bündel, um es zu verbrennen. Aber den Weizen sammelt mir in meine Scheune. So, wenn wir jetzt die Erklärung des Gleichnisses lesen, dann steht das ab Vers 36. Da kommen die Jünger zu ihm und wollen, dass er es ihnen erklärt. Er antwortete ihnen, der Menschensohn ist es, der den guten Samen sät, ab Vers 37. Der Acker ist die Welt, der gute Same sind die Kinder des Himmelreichs, das Unkraut sind die Kinder des Bösen. Der Feind, der es gesät hat, ist der Teufel. Die Ernte ist das Ende der Welt. Die Schnitter sind die Engel. Wie man nun das Unkraut ausjätet und im Feuer verbrennt, so wird es auch am Ende dieser Welt geschehen. Der Menschensohn wird seine Engel aussenden und sie werden aus seinem Reich alle, die Anstoß erregen und die Unrecht tun, sammeln und werden sie in den Feuerofen werfen, da wird Heulen und Zähneklappern sein. Dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne im Reiche des Vaters. Wer Ohren hat zu hören, der höre. So ganz einfach. Jesus erzählt in einem Gleichnis den ganzen Kampf. Und es kommt hervor, dass bis zur Stunde des Gerichtes beides miteinander wachsen kann. Er hat versucht, uns zu helfen. Er wollte klarstellen, dass erst am Ende wird abgerechnet. Erst am Ende wird gesehen, was ankommt. Was tun wir in unserem Verhalten? Wenn unsere Kinder heute einen Fehler tun, dann wollen wir den jetzt sofort beheben. Wir sehen nicht, dass das einen tieferen Grund hat, weshalb sie tun, was sie tun. Wir kümmern uns nicht um das Herz letztendlich, was dahinter steht, sondern wir wollen einfach das Ding so hintun, wie es hingehört. Aber das Ding kommt nicht so raus, wie wir das uns vorstellen. Wir müssen wissen, Dinge müssen reifen, Dinge muss man erst verstehen. Deshalb wendet Gott hier auch die Natur und den Prozess in der Natur. In der Natur kommt nichts plötzlich. Es reift heran, es wächst. Man sieht mit der Zeit, wo das hinwendet, wo das hingeht. Warum sollte man nicht Geduld, Sanftmut und Demut anwenden, wenn wir den Irrenden zurechtweisen wollen oder ihm helfen auf den guten Weg? Warum würden wir sagen, nein, das muss jetzt sein? Das müssen wir jetzt durchboxen. Diese Sache muss ich jetzt dem anderen aufbinden. Das jetzt gehört dir. Ja, du musst jetzt anfangen, dein Leben zu verändern. Aber du musst nicht jetzt anfangen, das Leben eines anderen zu verändern. Das hat Zeit. Die Jünger hätten sofort gewollt, dass das Unkraut entfernt wird. Nein, Gott lässt in seinem Reich, er lässt in seiner Gemeinde das Unkraut und den Weizen wachsen. Wir haben keine reine Gemeinde, wir haben keine völlig unreine Welt. Es ist überall ein Gemisch von Menschen, die Gott folgen und von Menschen, die Gott nicht folgen. In jedem Bereich, in jeder, würde ich sagen, Kirche oder auch unter den Heiden. So, wann wird das Ganze getrennt? Wenn es ausgereift ist. Dann, wenn es keinen Zweifel mehr gibt, auf welche Seite jemand steht. Wenn es keinen Zweifel mehr gibt, was habe ich jetzt erledigt? Was ist der Weg meines Lebens? Oder was ist er nicht? So können wir warten? Können wir sagen, na ja, das muss wachsen. Aber das Kind hat es noch nicht verstanden. Auch mit 20 und mit 25, mit 30 haben die Kinder das noch nicht verstanden. Woher auch, wenn die Erwachsenen es nicht verstanden haben, dass die Gewaltlosigkeit die Not ist. Sie wollen genauso über ihre Eltern bestimmen wie immer und überall. Die Kinder sagen, das passt mir nicht, wenn jemand am Tisch gewisse Sachen redet und will, dass am Tisch solche Sprache verboten wird. Ist es in der Sanftmut, in der Demut oder ist es im Irrtum? Wenn wir nicht aushalten können, dass jemand am Tisch gewisse Dinge redet, dann sind wir im Irrtum. Wir müssen uns in unserem Inneren verstehen, wir wollen und wir sind gegen einen Zwang zum Guten. Und wir können das Böse aushalten, so wie Jesus es erlitten hat, sowieso er es zulassen konnte durch die Liebe seines Vaters, durch die Verbindung zu seinem Vater. So wollen auch wir es lernen, durch die Verbindung zu Gott, wachsen und wachsen, bis wir helfen können, aber so wie Christus und nicht, indem wir gewaltvoll eingreifen, um jemanden zu erretten. Die Gewalt, die Methode des Zwanges, ist nur beim Teufel zu finden. Bei Gott existiert sie nicht. Es gibt bei Gott keinen Zwang zum Guten. Er hat am Ende eine Abrechnung. Ja, wer das Gesetz bricht, der wird eine Konsequenz davon haben, weil wir alle abhängig sind. Das ist Zwang. Aber das ist die Konsequenz dessen, was jeder gesät hat. Das ist nicht freiwillig. Niemand will freiwillig eine Konsequenz tragen seines bösen Handelns. Aber er muss sie. Er wird in den Feuerofen geworfen werden. Das ist die Konsequenz des Richters. Die übt er aus. Aber die ist nicht am Anfang, um jemanden zu zwingen, sondern die ist am Ende eines langen Lebens, bei manchen sehr lang, und kommt nur als Folge dessen, was ein Mensch gewählt hat. Aber um die einen oder die anderen auf eine Seite zu bringen, da gibt es keinen Zwang. Das ist nicht, jemand bekehren zu wollen unbedingt, jemand mit Macht hinzubringen, dass man sagt, ich kann ohne ihn nicht im Himmel sein. Das ist aus dem Irrtum unseres Herzens und das ist Gewalttätigkeit. Sowas hat Christus nicht gehabt. Wir haben noch ein anderes Gleichnis. Und das ist das Gleichnis mit dem Samenkorn, wo man vier verschiedene Böden hat. Und wir wissen, diese vier Böden sind der Herzensboden des Menschen. Und das ist das erste Gleichnis, das andere war das zweite Gleichnis, das erste Gleichnis, wo er erklärt das Gleichnis von dem Sämann, wo er sagt, dass der Samen auf vier unterschiedliche Böden fällt und nur auf einem Boden bringt er Frucht. Aber auf den vier Böden da gehen dennoch in der Neugeburt vier auf. Das heißt, drei Böden, drei Herzen werden neu geboren und von nur eines wird letztendlich mit Frucht hervorkommen. Wir lesen das, wir kennen das, dass das unter Steinige fiel, das unter die Dornen und Disteln fiel und das aufs gute Land fiel und das andere ist, wenn es auf den harten Weg fiel. So hört nun das Gleichnis vom Sämann. Ab Vers 18. Wenn jemand das Wort vom Reich hört und nicht versteht, dann kommt der Böse und nimmt weg, was in sein Herz gesät wurde. Das ist der, bei dem am Weg gesät ist. Bei dem aber auf dem Steinige gesät wurde, das ist der, der das Wort hört und es sofort mit Freuden aufnimmt. Aber er hat keine Wurzel in sich, sondern er ist wetterwendig. Wenn sich Trübsal oder Verfolgung erhebt um des Wortes willen, so ärgert er sich sofort. Bei dem aber unter die Dornen gesät wurde, das ist der, der das Wort hört und die Sorge dieser Welt und der Betrug des Reichtums ersticken das Wort und es wird unfruchtbar. Bei dem aber, der auf das gute Land gesät wurde, das ist der, der das Wort hört und versteht und dann auch Frucht bringt. Und der eine trägt 100-fach, der andere aber 60-fach, der andere 30-fach. Ich glaube, das ist ein Gleichnis, das wir verstehen sollten in seiner Bedeutung. Und die Bedeutung ist einfach und sehr einleuchtend. Derjenige, auf dessen Boden das Wort Gottes fällt und der ignoriert es, er nimmt die Chance nicht wahr, geht in Vergessenheit, der Böse nimmt es weg. Er verpasst dieses Mal die Chance, neugeboren zu werden. Und vielleicht ist es die dritte, die vierte, weiß nicht, die letzte Chance. So, Menschen können verloren gehen, weil sie das Wort nahe hatten, aber sie haben es nicht gesehen, nicht geschätzt und haben es damit verpasst. Menschen können aber auch verloren werden, die neugeboren sind. Das ist so das, was auf den steinigen Boden fällt. Es gibt Leute, die ich sehe, die nehmen die Botschaft so schön an und mit so viel Freude. Und das ist richtig so, nichts Falsches. Und dann fängt man an, die ersten Dinge aus dem Leben herauszureißen, das Ich stirbt Schritt für Schritt. Schritt für Schritt sieht man dieses Geschehen. Aber irgendwann mal hört der Prozess auf. Weil man in einen Bereich kommt, der jetzt auch weg muss. Ich sprach neulich mit einem jungen Mann, der aufgewachsen ist in der Adventgemeinde. Und er sagte, ich bin aufgewachsen in der Adventgemeinde, aber ich habe Angst, sozusagen Gott alles zu überlassen. In dem Sinne, ich habe Angst, einen Weg zu gehen, weil ich kann mich Gott nicht ganz anvertrauen. Vertrauen lernen ist ein Prozess. Und wir müssen ja nur Schritt nach Schritt. Aber da kommt ein Schritt, da kommt etwas auf den steinigen Boden zu, das Ding geht auf, aber dann kommen die gewisse Anfechtungen, gewisse Dinge im Leben. Und man sagt, und dann betrügt uns unser Herz. Und die alten Dinge kommen wieder hoch. Ich kann diese Zettel nicht mehr zurückkleben. Aber die alte Natur heilt sozusagen wieder und man ist völlig wieder im Irrtum und sieht die Wahrheit, die man vorher gesehen hat, nicht mehr. Dasselbe ist mit denen, die unter die Dornen und Disteln. Sie sind die Menschen, die mit Sorgen zu tun haben. Sie sind geplagt. Sie mögen das Leid nicht. Wer mag es schon? Aber sie kommen in schwierige Umstände und dann anstelle, dass sie sagen, okay, wir reisen weiter los, sagen sie, das ist zu schwer, Herr. Das ist nicht das, was wir uns vorgestellt haben vom Weg. Und sie binden und sie kleben, das Alte wächst wieder zu und ist nicht weg. Ist dir der einzige Weg, wirklich im Glaubensleben voranzukommen, ist Schritt für Schritt jeden Weg, der uns Gott führt, dahin zu bringen, dass das entfernt wird. Ja, das ist ein Kampf, das ist der gute Kampf des Glaubens, die Überwindung, die Kreuzigung des Ichs. Und wir müssen dahin kommen, dass wir jedes Teilchen dieses Iches kreuzigen, dass wir es alles aus unserem Leben entfernen. Wisst ihr, die Frucht ist dann groß und hundertfältig, wenn wir auf diesem Weg vorwärts kommen, wenn wir nichts lassen, was noch übrig bleibt von der Lüge. Es muss alles weg. Das letzte Zipfelchen muss entfernt werden. Es muss die Wahrheit völlig erkannt werden. Und das finde ich so fantastisch, dass bei der Ernte steht, sagt Jesus hier, sein Volk wird leuchten wie der Himmelsglanz. Was ist das Leuchten? Das Leuchten ist, weil die Sünde, die sündige Natur ist komplett weg, kein Zipfelchen mehr von ihr vorhanden. Die Wahrheit ist offenbart worden durch die Gnade Gottes, hat das Kreuz alles weggemacht. Und der Geist sieht jetzt, wer er ist. Der Geist versteht seine Aufgabe. Der Geist ist jetzt ein befreites Wesen. Er dient Gott, weil er es will. Die Anfechtungen haben ihn nicht zur Gewalt gelenkt. Er hat Anfechtung nach Anfechtung überwunden. Und er hat aus denen, dort wo er gefallen ist und wieder Gewalt ausgeübt hat, hat er einen Sieg daraus gemacht. Aber er ist vorwärts gegangen. Er hat sich nicht weder durch die Lüste dieser Welt noch durch die Sorgen und die Nöte hat er sich ablenken lassen, sondern er ist fokussiert im Kampf vorwärts gegangen, so wie Paulus. Er wusste, wie kämpfen. Er hat nicht in den Wind geschlagen. Jeder Schlag war eine Zerstörung durch die Gnade Gottes der Unwahrheit. Und so werden eines Tages die Kinder Gottes den endgültigen Sieg haben. Ja, am Ende der Welt werden es nur zwei reine Gruppen geben. Die einen werden leuchten wie des Himmels Glanz. Das sind die Gott dienen, das sind die 144.000. Und auf der anderen Seite stehen alle, die im Unkraut sind. Und sie werden keine Möglichkeit haben mehr, sich zu ändern, weil die Wahrheit wurde betoniert, die Lüge wurde einbetoniert. Sie keine Möglichkeit mehr, dass sie sterben kann. Keine Möglichkeit, dass sie abgerissen werden kann. Sie bleibt dort für immer. Wollen wir in diesem großen Kampf vorwärts gehen? Wollen wir wissen, wie kämpfen? Wollen wir Tag für Tag ein Teil unserer Gewalt, unseres Zwanges ablegen? Den Impuls der Herrschsucht über andere, wollen wir den Tag für Tag kreuzigen? Es wird uns nicht nur Kampf kosten, es wird uns auch Schmerz kosten, meine Lieben, weil dieses Ding der Beherrschen ist nicht etwas, was wir von jetzt auf nachher wegtun können. Deshalb lässt Gott Zeit und es muss wachsen, es muss durch Prüfung nach Prüfung müssen wir denn die Wurzel sehen, wir müssen die Last wegtun, wir müssen in den sanftmütigen und demütigen Zustand Christi kommen, um den Sieg zu haben. Und ich möchte siegen. Und ich möchte nicht nur alleine siegen. Ich möchte, dass wenn durch Gottes Gnade mein Herz immer mehr frei wird, viele Menschen zu Gott kommen, aufgrund des Vorbilds, des Lebens, das ich lebe. Weil alle, die sterben, werden Frucht bringen. Wenn das Weizenkorn stirbt, dann bringt es Frucht. Diese Menschen, auf denen der gute Boden fällt, die bringen hundertfältig manche, manche 60-fältig, manche 30-fältig. Nun wählt euch aus. Wäre ja zumindest gut 30-fältig, aber warum nicht 100-fältig? Möge Gott uns die Gnade geben, dass das das Ende ist, dass es das, das Ziel ist unseres Lebens, dass wir eines Tages sehen, dass durch unsere Hingabe, durch unsere Veränderung, durch den Sieg, den wir über uns errungen haben, hundertfach eine Frucht davon getragen wird, mit vielen Menschen erlöst. Amen.